Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Unter der Woche hatte sich Alba Berlin mit akuten Personalproblemen rumschlagen müssen. Ob die dann auch der Grund für die Auswärtsniederlage bei den Fraport Skyliners waren, das verrät uns gleich unser BBL-Experte Lukas Robert von der BIG. Und außerdem sprechen wir in unserem Basketball-Überblick über die gelungene Revanche der Oldenburger gegen Bamberg, die 11. Niederlage für die Oettinger Rockets, den dominanten Auftritt von Ludwigsburg im Verfolgerduell gegen Medi Bayreuth, das gegen die Oberfranken mit einer richtigen Klatsche endeten, und natürlich über das Kellerduell in Jena. Hallo Lukas.
Servus.
Dann fangen wir doch gleich mit den Frankfurtern und den Berlinern an, die sich in Frankfurt trafen. Am Ende Frankfurt mit 90-84 erfolgreich. Waren es Auswirkungen der Personalprobleme unter der Woche auf Seiten Berlins?
Könnte man vermuten, allerdings musste man da auch die Frankfurter Personalprobleme mit einbeziehen, denn Phil Scrub, Jonas Wohlfahrt, Bottermann, Sean Huff, Richie Freudenberg, Niklas Kiel und Daniel Meyer fehlten bei den Frankfurtern. Und gut, Daniel Meyer ist jetzt in dieser Saison ohnehin schon mehr oder minder komplett raus. Die anderen sind aber absolute Leistungsträger und die fehlten allesamt. Frankfurt war somit ja mit einer sehr, sehr kurzen Rotation, die aufgefüllt wurde mit dem ein oder anderen Pro B und Jugendspieler, ins Spiel gegangen und nutzte so ein bisschen die Chance, dass man gesagt hat, man hat ja ohnehin keine Chance gegen diese gut aufgelegten Berliner mit so einer kurzen Rotation. Aber mit Sicherheit war Alba auch etwas angeschlagen. Peyton Siever war zwar wieder dabei, kam aber nicht zum Einsatz. Aber Frankfurt hat mehr oder minder im zweiten und im vierten Viertel zwei Läufe gehabt, die das Spiel dann entschieden hatten. Also AJ English, der Neuzugang unter der Woche, und in der ersten Halbzeit einen Lauf mit Ty Webster zusammen, im vierten Viertel dann zusammen mit Quantis Robertson, waren dann entscheidend, dass man zweimal zum Ende der ersten Halbzeit und zum Ende der zweiten so ein bisschen davonziehen konnte und ja, Alba diesen Rückstand dann nicht aufholen konnte.
Also am Ende 84-90 aus Sicht der Berliner, die trotzdem auf Platz 2 bleiben, allerdings so ein bisschen auf die Pelle gerückt kriegen, denn die MHP-Riesen Ludwigsburg, die haben sich gegen Medi Bayreuth durchgesetzt, und die haben sich nicht nur durchgesetzt, die haben die Bayreuther ja regelrecht deklassiert. 78-47, das ist ja ein erschreckendes Ergebnis auf Seiten oder aus Sicht der Bayreuther.
Sehr sogar, weil Bayreuth verfügte bisher über die beste Offensive der Bundesliga. Und die beste Offensive der Bundesliga kommt bei einer der besten Defensiven nur auf 47 Punkte. Es ist die schlechteste Offensivleistung aller Teams dieses Jahr. Also unter 50 Punkten hat noch kein BBL-Team in dieser Saison aufgelegt. Da kam einiges zusammen jetzt am Samstag in Ludwigsburg. Also die MHP-Riesen haben ihrerseits eine bockstarke Defensivleistung aufs Parkett gebracht, aber auch in der Offensive sehr, sehr gut gespielt. Bei Bayreuth lief, das muss man ehrlicherweise sagen, über vier Viertel gar nichts zusammen. Also da gab es den einen oder anderen Lichtblick mit Robin Amais, der dann noch ein bisschen aufkam und sich bei der sich abzeichnenden Niederlage ein bisschen in den Vordergrund gespielt hat. Aber Bayreuth mit schwachen Wurfquoten kam mit der Defense der Ludwigsburger überhaupt nicht klar. Und dann gibt es halt natürlich so Tage, wo man dann mal völlig abschenkt und dann keine Chance mehr hat. Das passiert, aber natürlich die Belastungsprobe des Dritten gegen den Fünften hat eindeutig der Dritte gewonnen. Da hatte Bayreuth keine Chance.
Überhaupt keine Möglichkeiten, da zu reagieren. Deutlich enger war es im Duell zwischen Ulm und Würzburg. Das gewannen die Ulmer mit 72-69, holen den siebten Sieg in Folge und können eigentlich so als Team der Stunde momentan in der BBL bezeichnet werden.
Die Qualität ist natürlich vor allem in der eigenen Arena immer vorhanden. Also der Ulmer Kader spielt vor den eigenen Fans sicherlich deutlich souveräner und abgeklärter als auswärts, was wir ja auch im Eurocup schon gesehen haben. Ulm hat es geschafft, dass in der Crunchtime das Spiel nicht verloren ging. Es war ein enges Spiel, bei dem Ulm sicherlich das bisschen bessere Team war, aber auch einfach die Nerven behalten hat. Und ja, bei Würzburg hat man wieder mal gesehen, dass Robin Benzing sehr, 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 sehr wichtig ist. Ausnahmsweise war er jetzt nicht Topscorer seiner Mannschaft, was vielleicht dann am Ende den einen oder anderen Punkt gekostet hat, weil diesmal nur auf 8 Punkte kam. Sonst liegt er ja regelmäßig über 20 auf. Also da fehlt ein bisschen was. Für ihn ist dann Kresimir Lončar in die Bresche gesprungen, aber Würzburg ja taumelt ein bisschen. Also die fallen weit in der Tabelle und Ulm seinerseits marschiert und kommt dahin, wo sie zu erwarten sind und auch mit dem Kader hingehören, nämlich ins obere Drittel.
Und damit sind sie nämlich wieder auf Platz 8 in der Tabelle. 16-10 Punkte, die Ulmer und die Würzburger, hast du es gesagt, fallen runter, sind nur noch Zehnter in der Tabelle. Und Neunter, das sind die Oldenburger, die haben sich nämlich in der Neuauflage des Vorjahresfinals gegen die Brose Bamberg deutlich behaupten können. 81-74.
Auch da war nicht so ein großer Verletzungstrouble bei Oldenburg wie bei Frankfurt, aber auch die Oldenburger hatten mehr oder weniger eine aussichtslose Situation, nämlich wir haben keine Chance, lasst uns sie nutzen, weil Bamberg sicherlich natürlich als haushoher Favorit ankam, aber die Oldenburger konnten sich einmal mehr auf ihren ältesten und besten verlassen, denn Ricky Pauling hat 28 Punkte aufgelegt und gezeigt, dass er hier noch nicht die Niederlage in den Finalspielen verdaut hat. Also der war hoch motiviert, die Oldenburger generell waren hoch motiviert und haben da die Bamberger gefordert, die ihrerseits auch da ja wieder Verletzungsprobleme hatten, aber nicht so die wirklichen Schlüsse draus ziehen konnten, was denn hier jetzt besser war. Also sie liefen immer mal wieder in einem Rückstand hinterher, vor allem weil sie im ersten Viertel zu viele Turnover fabriziert hatten. Und diesen Vorsprung verwaltete Oldenburg gut und letztlich auch so verdient, dass sie den Heimsieg mit knapp 10 Punkten Differenz ja auch relativ deutlich feiern konnten.
Deutlichen Sieg gab es auch für die Telekom Baskets Bonn. Die gewann nämlich in Göttingen mit 91-65. Erwarteter Pflichtsieg auch in der Höhe?
Ja, also ist natürlich ein bisschen bitter, wenn man im ersten Viertel schon über 10 Punkte Differenz zum Gegner hat aus Sicht der Göttinger. Das war dann natürlich das vielleicht ein bisschen zu hoch, das, was da im ersten Viertel an Defizit entstanden ist. Aber dass Bonn da in Göttingen gewinnen kann und gewinnen wird aufgrund dieser Kaderstruktur, die sie haben im Vergleich zu den Göttingern, wenn die BG nicht einen herausragenden Tag erwischt, das war eigentlich erwartbar, dass es dann am Ende sehr, sehr deutlich wird. Es ist eher die Natur der Sache, dass Bonn einen sehr guten Tag hatte und Göttingen eben nicht. Dazu noch eine sehr, sehr gute Wurfquote der Bonner, die treibt das Ganze natürlich noch in die Höhe. Und Göttingen hat seinerseits zwar Loveridge beispielsweise wieder zurückbekommen, der ist wieder mit dabei, aber das war zu wenig, um da hier gegen ein Playoff-Team bestehen zu können. Göttingen ist aber ohnehin gerade etwas von der Rolle und sieht sich eher im Abstiegskampf.
Platz 15 für die Göttinger, Platz 7 für die Telekom Baskets Bonn. Und wir gucken auf das Mittelfeldduell Braunschweig gegen Gießen 46ers am Ende 96-85 für die Gießener, die auswärts also die Punkte mitnehmen in einem Spiel, was zumindest tabellarisch auf Augenhöhe war am Ende. Dann, wie hast du es gesehen im Match? War es zumindest zeitweilig auf Augenhöhe?
Sicherlich war es zeitweise auf Augenhöhe, aber die zwei Wörter, die dieses Spiel entschieden haben, waren lauten John und Bryant. Denn der Center der Gießener hat das beste Spiel seiner Saison gemacht, hat 27 Punkte aufgelegt, 15 Rebounds geholt, 9 Assists gespielt, hat eine Effektivität von 39, hat unter anderem noch 2 Würfe geblockt. Also das war, der Mann war nicht zu stoppen und Scott Edderton ist ja bei weitem kein schlechter von den Braunschweigern, wurde ja nicht umsonst zum All-Star-Day eingeladen der Bundesliga, aber Bryant hat gezeigt, dass er aufgrund vielleicht auch seiner Masse natürlich der bessere Center ist, der hier schwerer auszubremsen ist, und er war letztlich der Mann, der in einem mehr oder minder ausgeglichenen Spiel den Unterschied gemacht hat. Und dieses Triple-Double, was er da aufgelegt hat, oder nahezu Triple-Double, absolut, das war die bisher stärkste Partie eines Spielers in dieser Saison und die hat verdient auch seinen Farben den Sieg gebracht. Braunschweig hatte gegen ihn, gegen alle anderen hatten sie ein Mittel, gegen ihn hatten sie keins und das war der Grund für die Niederlage.
Vorletzter empfängt den Tabellenführer und am Ende ging es auch so aus, wie man es dann vielleicht vom Tabellenstand erwarten konnte. 59-68 aus Sicht der Erfurter gegen die Bayern, die da überhaupt nichts anbrennen ließen.
Stimmt, allerdings ging es deutlich später auseinander, als man denken konnte. Also auch erst im dritten und dann vor allem im vierten Viertel haben die Bayern sich ihre klare Führung da herausgespielt. Also sie waren gut gestartet, aber Erfurt kam wieder so ein bisschen ran. Aber hast natürlich recht. Die Erfurter hatten da keine Chance, mit der Qualität der Münchner auch nur irgendwie mitzuhalten. Reggie Redding am Ende dann Topscorer mit 15 Punkten, hat aber in der Halbzeit 1 schon 13 erzielt und die Münchner haben durchrotieren können, da hat keiner über 30 Minuten gespielt, kaum einer über 25. Also das war dann am Ende im Schongang und die Münchner konnten darauf vertrauen, dass sie am Ende etwas davonziehen und den Sieg dann eintüten.
Überhaupt keine Gefährdung am Ende also für den Tabellenführer. Dann gab es ja noch das Kellerduell zwischen Jena und Tübingen, was am Ende Jena gewonnen hat. 74-69 setzt sich die Science City Jena zu Hause gegen die Walter Tigers Tübingen durch, der Tabellenletzte wieder geschlagen.
Und wieder knapp, also diesmal mit 5 Punkten Differenz, ist natürlich abermals bitter. Hätte man auch sicherlich das Spiel so ein bisschen anders gestalten können, dass es dann andersrum ausgeht und Jena eben mit 5 Punkten Differenz verliert. Der Tübinger Kader ist gut, wir wissen es, der Tübinger Kader kann überall mithalten, aber der Tübinger Kader holt zu wenige Siege. Der 5. Jena Saisonsieg hat sicherlich einmal mehr verdeutlicht, warum eben Tübingen beispielsweise hinten drin steht und Jena eben nicht, weil sie diese knappen Spiele, diese engen Spiele gegen die direkten Konkurrenten eben oftmals gewinnen. Weil sie wissen, was sie machen müssen in entscheidenden Situationen und in dem Sinne jetzt ja einfach sich zu wenige Fehler erlaubt haben, als dass da Tübingen nochmal hätte herankommen können. Und ja, das hat sicherlich sich abgezeichnet ab dem ersten Viertel. Da hatte nämlich Tübingen nur 10 Punkte erzielt, musste dann dem ganzen Spiel im Rückstand hinterherlaufen. Aber ja, die Thüringer waren zu abgezockt, um sich da die Butter vom Brot nehmen zu lassen.
Und dann gab es ja noch das Mittelfeldduell zwischen den Eisbären Bremerhaven. Obwohl, nee, die sind ja gar nicht im Mittelfeld. Die sind ja doch unterhalb des Mittelfelds anzusiedeln, die mitteldeutschen BC-Spieler dagegen, die stehen im Mittelfeld und gewinnen auch mit 82-79 bei den Eisbären.
Mehr oder minder gleiches Bild. Also auch da, der MBC hat gezeigt, warum eben sie da ein bisschen besser dastehen, weil sie eben die Spiele zumachen können. Sie haben im vierten Viertel so ein bisschen den Sieg, den man da schon hätte erreichen können, hergeschenkt, haben da Bremerhaven wieder rankommen lassen, die dann aber in der Overtime auf Jordan Hulz verzichten mussten, der mit 5 Fouls draußen saß. Und ja, sie haben dann kaum Fehler gemacht, sodass am Ende der verdiente Saisonsieg steht. Und Bremerhaven brennt sicherlich ein bisschen der Baum, weil die Duelle gegen die direkten Konkurrenten wurden jetzt bis auf das Spiel gegen Tübingen mehr oder minder alle verloren. Vor allem dann natürlich in der Rückrunde sehr, sehr bitter.
Also kurz vor Weihnachten sind dann alle nochmal gefordert am Freitag und am Samstag. Da wird dann nochmal gespielt. Heiligabend ist Pause und dann geht's am zweiten Weihnachtstag mit der BBL dann auch unvermindert weiter. Dann wird richtig oft sogar gespielt in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester. Da ist dann richtig was los in der BBL. Wir werden natürlich weiter berichten über den deutschen Basketball, über die BBL zusammen mit unserem Kollegen Lukas Robert von der BEK. Lukas, vielen Dank für heute.
Gerne.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/tippspiel.